Silvia hatte eine ganz unschlagbare Idee im Blick auf die Verteilung unserer Vorstellung der Wochensprüche, nämlich dass jeder, der dran war und es gemacht hat, einfach mal überlegt, wen spreche ich an. Und das bringt eine viel größere Vielfältigkeit hinein, merken wir. Es war eine sehr gute Idee. Heute stellt uns den Wochenspruch und das Motto für den Sonntag Herr Götze vor.
Ja, ich habe mich schon mal schwer getan, Texte auszulegen und meine Gedanken dazu zu formulieren. Vor Aufsätzen in der Schule hatte ich immer ein mulmiges Gefühl im Bauch. Mathematik, Physik, Chemie oder auch Geografie waren für mich nie ein Problem. Ja, deshalb habe ich mich bei der Themenauswahl, bei Aufsätzen, vor allem an Gedichtsinterpretationen gehalten. Da hatte man einen guten Fahrplan. Ein Lehrer aber sagte einmal bei der Rückgabe der Aufsätze zu mir, dass ich das Thema mathematisch abgearbeitet hätte. Beim Nachdenken zum Wochenspruch fiel mir gerade dieser Satz ein. Kann man das Wort Gottes mathematisch abarbeiten, also nur vom Verstand her? Ja, der Wochenspruch aus Johannes Kapitel 1, der Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Natürlich kann man das erstmal vom Verstand her machen. Von wessen Fülle ist hier geredet? Von wem haben wir Gnade und Gnade genommen? Was ist denn überhaupt Gnade? Und so weiter. Doch bei Gottes Wort können wir unser Herz nicht ausklammern. Wie wir im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen, geht es um Jesus Christus, der uns von seiner Fülle geben will, wenn wir uns an ihn wenden. An ihn glauben. Jesus, der Sohn Gottes, kennt uns genau und er weiß, was wir brauchen. In meinem Leben habe ich viel Gutes erfahren, Gnade, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben, dass ich nur dankbar sein kann. Das, was auch für mich als weniger gut sich darstellte, ist eben auch damit zum Leben dazugehörig. Gerade der Tod meiner Frau hat mir sehr zugesetzt. Ich hatte mich gefragt, ob ich vielleicht irgendwie Schuld daran hätte. Die Antwort darauf kennt aber nur unser Herr. Er kennt auch unsere Verfehlungen und unsere manchmal schlimmen Gedanken. Wir können uns aus dieser Sünde, dem Getrenntsein von Gott, nur durch ihn, Jesus, befreien. Ich habe vor Entscheidungen oder Problemen zu Gott gebetet. Das mache ich immer im Stillen, eigentlich in mir. Dass er mir hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Ein Betrieb zum Beispiel betraf meine Aufgabe auch die Planung und den Aufbau von neuen Produktionsanlagen. Dabei die besten technischen Lösungen zu finden, war schon manchmal schwierig. Auch da habe ich zu Gott im Namen Jesu gebetet, dass er mir hilft, die richtige Idee zu haben. Und das passierte auch. Manchmal wachte ich vom Schlaf auf in der Nacht und wusste, wie ich das Problem, vor dem ich stand, lösen konnte. Ich denke, dass auch das eine Gnade war. Ein Leben, das nicht in Äußerlichkeiten stehen bleibt, einen Sinn hat, ist ein Leben mit Jesus Christus. Nur mit ihm haben wir Gnade und ein Leben mit Fülle.
Danke für dieses Zeugnis und zu diesem Zeugnis passt das Lied In dir ist Freude.
Oh.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn Prediger sehr erfolgreich sind und viele Menschen erreichen und sie zum Glauben führen können, dann schaut man dahin und fragt, was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Also es gibt ja solche berühmten Namen, zum Beispiel Billy Graham, ne, vielleicht manchen bekannt, der hat ja in aller Welt wirklich ein Millionenpublikum erreicht, aber auch andere. Paulus war gemessen an den Ergebnissen seiner Arbeit ein ausgesprochen erfolgreicher Prediger. Er gründete in der heutigen Türkei und in Griechenland etliche Gemeinden und die Briefe, die er schrieb, die wurden sorgfältig aufbewahrt und abgeschrieben, was sehr mühselig war, und im ganzen Mittelmeerraum dann verteilt. Sie zählen heute zu den wichtigsten Lehrtexten des Neuen Testaments. Schauen wir uns einmal an, in unserem heutigen Predigttext, was Paulus selbst als das Geheimnis seiner Wirkmächtigkeit angibt. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 folgende. Meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder mit hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stehe, sondern auf Gottes Kraft. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, jedoch nicht von der Weisheit der Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Ja, liebe Gemeinde, man sollte doch eigentlich meinen, dass eine erfolgreiche Gemeindearbeit von einer imposanten Gestalt, von einer imposanten Rhetorik auch begleitet wird. Bei manchen Predigern ist das so. Billy Graham, erwähnte ich schon, war sicherlich ein brillanter Redner. Und auch ein Jahrhundert zuvor, Charles Haddon Spurgeon, ein Engländer, war ein rhetorisches Talent, wirklich. Auch Wilhelm Busch, also nicht der Zeichner von Max und Moritz, sondern der Pfarrer, der in Essen im Ruhrgebiet lange Pfarrer war, hat seine Predigten sicher sehr gut vorbereitet. Wenn man sie hört oder liest, dann sieht man das. Das ist nicht einfach so dahingesprochen. Aber alle diese Leute kannten, genau wie Paulus, kein anderes Thema als Jesus, den Gekreuzigten. Das ist das Einzige, was sie entfalten. Und allen voran natürlich Paulus, denn alle anderen haben sich ja auf ihn berufen und orientiert. Und nun hat keiner von diesen Leuten, ich erwähnte es schon, schlecht gepredigt. Das sicher nicht. Spurgeon zum Beispiel hat eine Abhandlung geschrieben über Prediger, weil er es für unerträglich hielt, wenn jemand durch eine schlechte Redeweise die Botschaft nicht an die Hörer brachte. Da sagte er, das ist ja die wertvollste Botschaft, aber wie sollen die Herzen erreicht werden, wenn die Leute schlafen? Weil der Prediger so langweilig spricht oder so undeutlich, dass man es nicht versteht oder dass man am Ende eher verwirrt ist, als dass man einen wirklichen Kerngedanken verstanden hätte. Nun sagt aber auch Paulus nicht, dass es sein Anliegen war, den Hörern das Evangelium mit einer schlechten Rede zu verkündigen, sondern er sagt nur, dass er nicht mit hohen Worten überredender Weisheit zu ihnen kam. Und das ist ja etwas anderes. Was bedeutet das? Ich denke, dass Paulus ganz bewusst darauf verzichtete, die Leute zu beeindrucken oder durch manipulative Predigtstilmittel sie zu einer Entscheidung zu drängen. Damit, wenn sie sich dann zu Jesus wirklich wendeten, das nicht auf geistigen Höhenflügen irgendwie beruhte oder auf einem emotionalen Kick aus diesem Moment, sondern dass das wirklich aus Gottes Kraft kam. Und ich habe deswegen durchaus auch eine Abneigung gegen Predigten, bei denen man merkt, dass die Gunst der Stunde genützt wird, die Leute so zu bekneten, dass sie am Ende dann irgendwie einen Schritt machen und sagen, ja, jetzt will ich auch mein Leben Jesus geben. Da wird sehr viel Zeug produziert, was am Ende dann nicht echt ist, was nicht wirklich aus der Tiefe des Herzens als ein Werk Gottes entsteht. Manche Ausleger meinen auch, dass Paulus vielleicht aufgrund seiner Athen-Erfahrung beschlossen hatte, in Korinth ganz schlicht auf das Kreuz Christi reduziert zu predigen. Denn als er zuvor, bevor er in Korinth ankam, war er in Athen gewesen, dort predigte, da hatte er einen Anknüpfungspunkt gesucht bei den Leuten, war er durch die Stadt gegangen und hatte gesehen, ah, hier gibt es einen Tempel, den haben sie geweiht, einem unbekannten Gott, da stand auch keine Götterstatue, und da hat er das als Anknüpfungspunkt genommen und hat in einer sehr geschickten Rede das alles gut vorbereitet und dann allerdings predigt er natürlich auch von Christus, nicht, dem Gott auferweckt hat, damit er eines Tages die Welt richten soll. Und da waren aber in Athen, wo Paulus dann auch sogar philosophische Zitate einbringt, kaum Menschen zum Glauben gekommen. Ganz wenige, 2 Leute oder 3. Nun kann das natürlich sein, dass so etwas mitschwang. Aber sicherlich ist das nicht das Entscheidende. Man kann diese Beobachtung sicher verwenden und eine Lehre daraus ziehen, nämlich dass kluge Rede, philosophische Rede, gebildete Rede noch nicht Menschen überzeugt. Genauso wenig, wie ich letzte Woche gesagt habe, selbst Wunder überzeugen Leute nicht. Ne, letzte Woche haben wir Johannes Evangelium Kapitel 6 gehört, da waren viele, viele Menschen, eine Riesenmasse zu Jesus gekommen und am Ende blieben ganz wenige, obwohl sie ein Wunder gesehen hatten. Wunder bedeuten gar nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich denke, dass man das Grundsätzliche verkennt, was Paulus hier im Brief an die Korinther aussprach, wenn man das nur darauf reduziert und sagt, naja, der hatte in Athen da so eine schlechte Erfahrung gemacht und jetzt hat er nur noch vom Kreuz Christi gepredigt. Es war nicht eine Entscheidung aus einem aktuellen Erlebnis, sondern es war ein Grundzug seiner ganzen Theologie und Art zu predigen. Denn in Kapitel 1 Korintherbrief hat Paulus ganz deutlich darauf hingewiesen, dass die Botschaft, die er bringt, die Botschaft von dem gekreuzigten Gottessohn, so dermaßen quer steht zu allen Erwartungen der Menschen und ihrem Empfinden, und zwar sowohl bei den Juden, für die war es ein Ärgernis, eine Gotteslästerung, zu sagen, der Messias ist gekreuzigt oder Jesus ist Gott selbst, war eine Gotteslästerung. Die gebildeten Heiden, also Paulus spricht immer von Griechen, weil das Griechentum war immer noch Inbegriff damals der Bildung, die halten das Ganze für eine Torheit, seine Dummheit, an einen Gott zu glauben, der erstmal Fleisch annimmt, weil in der griechischen Philosophie war ein Körper aus Fleisch und Blut, das ist gerade eben das, was uns knechtet, nicht in dieser Welt. Da gilt es, daraus befreit zu werden, und zwar entweder durch philosophische Höhenflüge, dass man sich dann da immer weiter hinaufarbeitet in eine geistige Welt, oder aber durch die Mysterienkulte. Das ist dann, da funktioniert es dann etwas anders. Aber auf jeden Fall raus aus diesem irdischen Leben, was einfach nur schreckliche Knechtschaft ist, wo man nicht die Güte Gottes drin erkennt. Und dann sagt also jetzt dieser christliche Glaube, Gott, der Geist ist, der nimmt einen menschlichen Körper an. Absurd. Und dann stirbt er am Kreuz, seine Dummheit. Und Paulus sagt weiter aber, dass diese Botschaft eine Gotteskraft ist, die die Weisen zunichte macht, die Weisheit der Weisen dieser Welt zunichte macht. Bricht dem Ganzen oder stößt dem Ganzen die Krone vom Kopf der menschlichen Weisheit. Die Menschen sind ja im Kern stolz, macht Paulus deutlich in vielen Briefen. Nicht? Es steckt in uns Menschen drin. Wir wollen immer etwas sein, etwas scheinen, etwas Großes. Das steckt im Herzen. Man weiß es auch immer besser. Darin ist die Menschheit eher im Bild des Teufels gleich, der auch immer alles besser weiß, vor allen Dingen besser weiß als Gott. Und weil die Welt also in ihrer eigenen Weisheit total ersoffen ist, wie Martin Luther sagt, kann sie die Weisheit Gottes nicht annehmen. Das ist ja zu billig. Ich habe noch kaum je ein Gespräch geführt über meinen Glauben, ob das jetzt in Schulzeiten war oder an der Uni oder auch heutzutage, wo nicht das genau die Reaktion der meisten Leute ist, wenn man sagt, das Entscheidende ist doch, dass wir alle sterben müssen und dass wir dann vor Gott stehen mit unserem Leben, was verkorkst ist. Und entweder haben wir dann Vergebung unserer Sünden oder wir haben sie nicht. Und dann sagen sie, das ist alles viel zu einfach. Ja, mit so einer Botschaft kann man keinen beeindrucken. Das ist intellektuell nicht, keine große Herausforderung. Da sagen die Leute, ach nee. Aber Paulus sagt, Gott hat es gefallen, in Kapitel 1, 1. Korinther 1, Vers 21, Gott hat es gefallen, durch die Einfältigkeit der Predigt des Evangeliums die zu retten, die ihren eigenen Stolz dadurch zerbrechen lassen und ganz schlicht der Botschaft Gottes glauben. In der Praxis waren das in Korinth vor allen Dingen die ganz einfachen, schlichten Leute. Dann sagt Paulus, schaut euch um bei euch, sind da viele Weise dieser Welt, angesehene Philosophen oder mächtige Staatsmänner und so weiter? Nö. Gab es auch in der christlichen Gemeinde, vor allen Dingen als das Christentum sich immer weiter ausbreitete, gab es dann auch Aristokraten durchaus aus der römischen Elite, die Christen wurden, aber in der Anfangszeit wohl eher nicht. Das Arme und das Geringe hat Gott erwählt, wie Jesus auch schon gesagt hat. Matthäus 11 sagt Jesus, ich preise dich, mein Vater im Himmel, dass du dieses, und damit meint er seine Botschaft, das Evangelium, verborgen hast den Weisen und Klugen dieser Welt und hast es den Unmündigen offenbart. Und das heißt, eine ganz schlichte, an den Heilstatsachen Gottes ausgerichtete Verkündigung, die Jesus in den Mittelpunkt stellt, die ist geeignet, die Menschen direkt und ohne Umschweife auf den einzigen Grund zu stellen, auf dem wir überhaupt stehen können und der auch trägt, und das ist Jesus Christus, der für uns gestorben und auferweckt ist. Und dieses Evangelium wird uns immer wieder in Konflikte bringen mit unserer Umwelt. Aber Paulus wusste, dass ein Glaube, der nicht durch Gottes Kraft und Gottes Geist gewirkt ist, sondern den wir uns selber zurecht machen, dass ein solcher Glaube uns ganz schnell verlässt, wenn es im Leben eng wird. Wir müssen uns das ja mal vorstellen, dass die Christen, die dazu durch Paulus gewonnen wurden und die andere dazu gewannen, sehr schnell in die Situation kamen, wirklich total außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Da hat man seinen Ruf verloren. Das kostet ja dann was. Und dann, deswegen wusste Paulus, wenn der Glaube nicht durch Gottes Kraft in uns, durch Gottes Geist erzeugt wird, wird er nicht tragen. Sind wir nicht imstande, das auszuhalten, wenn so und so viele Leute um uns herum sagen, ihr seid doch alle bescheuert. Und wenn es dann mit Ausgrenzung weitergeht, ne, wie wir das heute in vielen Ländern erleben, Hilfsaktion Märtyrerkirche unterstützen wir ja auch mit unserer Sternsinger-Kollekte. Die geben jedes Jahr so einen Kalender raus. Da ist es für jede Woche des Jahres, gibt es einen kleinen Text aus irgendeinem Land dieser Erde. Da sieht man erschütternd, was Christen verlieren, einfach weil sie Christen sind. Und dann wird es ihnen angeboten. Ne? Ihr braucht nur euren Glauben verlassen und dann geht es euch wieder gut. In Indien zum Beispiel. Die wollen halt das religiös begründete Kastensystem aufrechterhalten. Die Christen machen das nicht. Die sagen, alle Menschen sind gleich vor Gott. Und da gibt es Stress. Dann werden sie vertrieben aus Dörfern. Und dann sagt man ihnen, ihr braucht einfach nur wieder zu eurem alten Glauben zurückkehren. Ist alles gut. Das ist verlockend, ne? Oder wenn jemand aus muslimischem Hintergrund kommt und seine ganze Familie einbüßt, weil die ihn ausstoßen und sagen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, das ist ja noch gnädig. In vielen Ländern geht es auch mal schnell an den Kragen. Und in diesen Ländern bedeutet Familie noch was. Weitaus mehr als hier. Das ist das gesamte soziale Leben, was da verloren wird. Das geht nicht durch einen einfachen, schnellen Eindruck, weil irgendjemand eine tolle Rede gehalten hat und sagt, oh, eine tolle Rede, ich glaube, der hat recht. Und dann, wenn es ans Eingemachte geht, trägt einen das nicht, eine bloße Idee, sondern nur Gottes Kraft. Und Paulus sagt deswegen, ich bin ja zu euch gekommen in großer Furcht, mit Zittern. Was war das für eine Furcht, die Paulus hatte? Vielleicht war es auch eine menschliche Furcht, weil er ja schon erlebt hatte, wie massiv er angegriffen wurde, mit Stöcken geschlagen, eingesperrt in ein römisches Gefängnis, das ist nicht lustig, Peitschenhiebe und. Was hat Paulus alles erlebt? Vielleicht kam er auch deswegen mit Furcht, aber ich denke noch anders. Vielleicht war es nämlich auch Gottes Furcht und Ehrfurcht vor der Größe der Botschaft, die er hier auszurichten hat. weil er ja wusste, ich werde keinen überreden können. Ich habe ja eine Botschaft zu predigen, die alle bescheuert finden. Ich muss sie aber ausrichten und ich weiß nicht, was das Ergebnis sein wird. Ich bin abhängig, dass Gottes Geist wirkt. Vielleicht war es auch Ehrfurcht vor den Konsequenzen dieser Verkündigung, weil Paulus wusste, ich verkündige jetzt Menschen den Weg zum Heil Gottes. Sie können ein Bürgerrecht bekommen im Reich Gottes. Das ist weitaus mehr als ein römisches Bürgerrecht. Aber er wusste, die meisten Leute werden vorbeigehen und werden es nicht haben wollen. Mit dem Ergebnis, dass sie das Bürgerrecht im Reich Gottes eben auch nicht haben. Und das bedeutet, sie sind nicht dabei am Ende. Wenn Gott richtet, das ist schrecklich, das ist ja kein Spiel. Leute denken, das wäre irgendwie ein harmloser Gedanke, das ist ja kein harmloser Gedanke. Von Anfang an nicht, was verkündigt worden ist. Auch Wilhelm Busch, auch Spurgeon, auch Graham haben gepredigt und sie haben alle ihre Redekunst aufgewendet, nicht um Leute billig zu überreden, sondern um diese Botschaft ins Zentrum zu stellen und auszumalen, dass dem Menschen gesagt ist, was gut ist und den Weg, den Gott zum Heil bestimmt hat und dass am Ende Gott abrechnen wird. Ist auch hochnötig in dieser Welt. Und keiner von uns, kein Mensch könnte das überhaupt schaffen. Wie wollen menschliche Gerichte Gerechtigkeit schaffen? Geht nicht. Ja, Gott wird das tun. Aber das hat eben Konsequenzen. Viele, das wusste Paulus, werden vorübergehen und werden Gottes Gnade nicht annehmen, weil sie sie für billig halten und für dumm. Und dann werden sie am Ende mit ihren Sünden verdammt werden. Das ist kein Spiel. Und deswegen hat Paulus in Furcht und Zittern gepredigt. Mit äußerster Anspannung haben wir uns den großen Apostel Paulus so vorgestellt, der in Rom ein Denkmal bekommen hat. Auf dem Petersplatz steht ein großes Denkmal, Apostel Paulus, Doktor aller Völker, haben sie drunter geschrieben, die katholische Kirche. Da haben sie dem ein Denkmal errichtet und predigen was ganz anderes, als Paulus geschrieben hat. Das ist genial, so, das können nur Menschen. Oh, wir ehren ihn, aber wir erzählen was ganz anderes. Nicht durch Gnade alleine, da muss erst Reformation dann kommen. Und in der evangelischen Kirche ist es ja auch nicht viel besser. Die Institutionen haben alle ihre eigenen Probleme und jeder Einzelne auch. Wir können im Korintherbrief lesen, dass es in der Gemeinde in Korinth Leute gab, die Paulus verachtet haben. Die Gemeinde, die er gegründet hat. Weil zwischendurch andere Prediger kamen, die hatten eine tolle Redeart, die hatten irgendetwas Anziehendes. Wir sehen in Korinther die falsche Wertungen. Bestimmte Geistesgaben, die besonders angesehen waren, und dann standen diese Leute in Ehre und dann, ach der Paulus, das ist doch nur so eine schwache Rede. Paulus. Ja, die Briefe sind schön, die sind kräftig, aber wenn er da ist, dann ist es alles doch irgendwie unansehnlich und schwach. So haben sie geurteilt. Hätte man das gedacht? Paulus? Es ist ein wichtiges und gutes Wort für uns, für euch jetzt, komme ich zu einer ganz praktischen Anwendung, denn wir sind alle als Botschafter Christi gesandt. Und viele von euch, weiß ich, aus Gesprächen sagen, ja, ich kann das nicht. Mir fehlen die Worte. Da weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Die Leute haben immer irgendwie Argumente. Die Botschaft aus diesem Abschnitt ist, Gottes Geist überzeugt Menschen. Und zwar von innen heraus. Und deine Worte, die mögen vielleicht schwach sein, ist völlig egal. Die Frage ist, ob du beim Zentrum bleibst. Nämlich, dass es Rettung gibt und Vergebung durch Jesus und sonst gar nicht. Und ich glaube, dass wir unser Glaubenszeugnis oft damit verderben, dass wir nach Argumenten suchen, darauf aus sind, andere zu überzeugen. Aber es ist die Botschaft von Gekreuzigten, von der Paulus sagt, sie hat die Kraft Gottes. Entweder bringt sie Menschen zum Glauben oder eben nicht. Das liegt nicht in unserer Macht. Weißt du, ich kann das alles nachvollziehen. Wenn wir in so einer Situation sind und möchten mit einem Menschen so ein Gespräch führen, man möchte gerne überzeugen. Das ist auch ein ganz menschlicher Trieb. Ne? Das ist aber nicht die Aufgabe. Du bist nicht von Christus gesandt, diesen oder jenen Menschen zu überzeugen, vom Ergebnis her gedacht, sondern du bist einfach gesandt, Christus zu bezeugen. Was dabei rauskommt, ist nicht deine Sache. Und Paulus bleibt am Ende nicht bei der Einfältigkeit der Predigt des Evangeliums. Er sagt, was wir verkündigen, das ist trotzdem Weisheit. Aber es ist nicht die Weisheit, nach der diese Welt trachtet. Es ist eine ganz andere Weisheit. Die Einfältigkeit der Predigt Die mag gegeben sein, aber trotzdem steckt darin eine tiefe, tiefe Weisheit. Und die Spaltungen, die es in Korinth in der Gemeinde gegeben hat, die kamen daher, dass man menschlich bewertet hat. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn Korinth war in der griechischen, römischen Welt umgeben von Philosophie und, das habe ich schon erwähnt, von Mysterienkulten der Religion, die allesamt so funktionierten, dass man sagte, man kann da drin eindringen und immer tiefer eindringen und immer tiefer und dann erklimmt man eine Stufe nach der anderen und dann gibt es die ganz besonders Erleuchteten und dann gibt es die unten auf der ersten Stufe und so ist das überall in der Welt, in den Religionen. Auch wenn man meditiert oder zum Yoga, da gibt es auch Stufen und, ne? Aber das ist nicht das, was Paulus meint, wenn er von Vollkommenen spricht. Paulus spricht von den Vollkommenen, das sind die, die das Wort gehört haben und angenommen. Warum sind die vollkommen? Sicherlich nicht in moralischer Hinsicht. Weil Christen sind auch Sünder und bedürfen immer wieder der Vergebung. Und sicherlich auch nicht im Sinne der Bildung, dass sie besonders viel wüssten. Da gibt es gebildetere und klügere Leute, sondern sie sind deswegen vollkommen, weil sie sich vor Gott gebeugt haben und zum Kreuz Christi gekommen sind und ihre Sünden bekannt haben und weil sie gesagt haben, ja, mein Leben, wie es ist, kann vor Gott nicht bestehen. Und dann wird es durchgestrichen von Gott. Denn das bedeutet die Taufe, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Das ist ja eine Aussage, die ist ja so tief. Was das heißt. Ein lapidarer Satz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das über mein Leben? Wie Gott das beurteilt. Meine Weisheit, meine Gaben, die ich habe, meine Talente, die ich vorzeigen kann. Paulus sagt, ich will nichts wissen als den Gekreuzigten. Alles andere ist Dreck. Das sind harte Worte, nicht? Und das ist ein Geheimnis Gottes, das die Vollkommenen ergriffen haben, sagt Paulus. Und wenn wir jetzt schließlich die Predigt ab nochmal die großen Leute uns anschauen, Calvin, großer Reformator, Luther, Spurgeon habe ich erwähnt, Graham habe ich erwähnt, Wilhelm Busch habe ich erwähnt, dann stellen wir fest, je älter sie geworden sind und je mehr sie gepredigt haben, umso einfacher wurde ihr Bekenntnis. So dass Martin Luther gesagt hat, das ist ja bekannt, ne? Ich zitiere das aber gerne, auf dem Sterbebett fast, da hat er nur noch einen Satz gehabt. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Das ist die Wahrheit. Und auch Billy Graham hat am Ende nur noch ganz wenig reduziert auf Christus, dass er der Heiland ist. Vollkommenheit im christlichen Sinne ist nicht, dass wir irgendwo hinwachsen, bis in die Wolken hinein, sondern dass wir immer tiefer begreifen, was das heißt, dass das neue Leben und das, was vor Gott wirklich Bestand hat, dass das in uns hineingelegt wird durch Gottes Geist. Das muss man durchbuchstabieren, sein ganzes Leben. Bleibt man immer bei den Anfangsgründen und trotzdem wird es irgendwie immer tiefer. Und diesen Glauben und diese Entwicklung wünsche ich euch und mir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Das Lied 66 macht auch deutlich, wie ein Christ diese einfache Wahrheit tief erfasst hat und in unzählig vielen, ja nicht unzählig, in neun Strophen immer wieder dasselbe entfaltet, nämlich dass Jesus gekommen ist. Als einziger Grundlage unserer Hoffnung.
Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dies Lamm. Sünden die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben. Diese verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen.